Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Ein liebes Hallo in die Runde, denn heute sitzen hier gemeinsam mit mir Dr. Roland Gauder und Volker Specht. Und heute reden wir mal über verschiedene Marken. Hallo ihr zwei.
Ja, hallo, kann ich da auch nur sagen.
Lieber Peter, hallo. Danke für die Einladung,
ja, schön, dass
wir
ihr
gerne
da
gefolgt sind.
Ich meine, aus Renningen seid ihr hier hochgekommen.
Ja, wir haben Visum bekommen.
Ja, ja, genau. Im klimatisierten Fahrzeug.
Oh, ja. Darf man die Marke sagen?
Nein.
Aber die sind in der Nähe bei uns, Volker.
Ja.
Gut.
Dann könnt ihr sie eigentlich sagen.
Ja. Also Baden-Württemberg.
Richtig.
So, wir haben letztes Mal gesprochen, ich habe das nachgesehen. Am 8.12.22.
Ist nicht wahr.
Ja.
Das war noch während der Corona-Zeit.
Ihr wart quasi einer der ersten Gäste bei uns, ne? So kurz danach, ja genau, da im Podcast.
Und trotzdem hat er uns nochmal eingeladen.
Ja, komisch, gell? Das erleben wir normalerweise.
Ja, wir haben uns sogar angekündigt letzte Woche in der Folge, weil wir natürlich immer sehr, sehr viel Gaude hier machen. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir fangen mal vorne an, und zwar mit den Neuigkeiten, die sich seitdem so bei euch ergeben haben. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben. Thema Elago zum Beispiel ist eine neue Serie, die habt ihr im Hause Gauder. Die gab es damals noch nicht.
Nein.
Und die gliedert sich im Prinzip ein über der Capello-Serie und unterhalb Berliner Dark.
Richtig, da war ein Loch dazwischen entstanden. Außerdem viele, viele Kunden weltweit haben mich immer gefragt, ja, Klavierlack Weiß und Schwarz ist ja toll bei euch, der Lack, und toll gemacht, aber gibt es denn nicht auch die Möglichkeit, wieder mal Holz zu kaufen? Und zwar auch wirklich mit Klavierlack beschichtet. Das haben wir gesagt, die können nicht nur Klavierlack Weiß und Schwarz, sondern die können auch Holzklavierlack. Und da haben wir gesagt, eigentlich ist es eine gute Idee, das jetzt mal zu machen. Und deswegen haben wir eben diese Serie auch ins Leben gerufen, damit wir eben mal Holz anbieten mit Klavierlackoberfläche. Natürlich ist die erste Frage, die dann sofort kam, gibt es die auch in Schwarz?
Ganz normal, ja genau.
Und, in Weiß würde ich sie ja kaufen, aber nicht in Schwarz. Ne?
Wir haben uns dazu entschlossen, diese Frage mit Ja zu beantworten.
Ja. Welches Holzpolonier ist das rote, das rötliche? Das
also wir nennen es Rosenholz. Das wird bei uns im Hause furniert.
Ja.
Und wird dann in einem ähnlichen Arbeitsgang hochglanzbeschichtet wie die schwarzen und weißen Lautsprecher auch.
Mhm. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, so ein Holz zu finden, weil wir ja in Deutschland eine Tropenholzverordnung haben.
Ja.
Und ich habe wirklich 2 Jahre gesucht, bis ich wirklich dieses wunderschöne Furnier dann gesagt habe und das gefunden habe. Und dann haben wir gesagt, ja, wir dürfen das auch in den nächsten Jahren noch verwenden. Das ist erlaubt in Deutschland und solange das geht, heißt es eben bei uns Rosewood und es wird eben bei uns verarbeitet.
Das Spannende ist ja, wenn ich auf die Capello-Serie gucke, ich weiß das, weil wir das schon ein paar Mal so gemacht haben, ne? Du kannst ja auch ein Eiche von dir bestellen bei der Capello-Serie, theoretisch, also kannst ja sehr, sehr individuell arbeiten. Jetzt ist das hier ja überlackiert mit einem hochwertigen Klavierlack wahrscheinlich.
Also wir versuchen eigentlich immer und meistens gelingt es uns auch, wenn ich so sagen darf, dass man so gewisse optischen, technischen Eigenheiten im Prinzip so aufsteigend in den Serien hat. Also es ist natürlich völlig richtig, wie du gerade richtig sagst, Peter, dass es in der Capello-Serie gibt es auch Furniere, aber eben nicht den Hochglanz, sondern diesen seidenmatt lackiert. Und wir wollten bei Elargo was anderes machen. Man muss auch ganz klar sagen, dass dieses Rötliche, diese Tiefe in diesem Furnier, die entsteht eigentlich hauptsächlich dadurch, dass man dieses Furnier an sich praktisch nochmal, wie heißt das Wort, Roland, hilf mir kurz, die Patina, wie heißt das?
Wir lackieren einfach drüber nochmal mit Klavierlack. Und das sind natürlich viele Schichten an Klavierlack oben drauf. Die werden einzeln nochmal nachgeschliffen und poliert.
So.
Und dadurch hat man diesen wunderbaren 3D-Effekt und das rote Holz darunter.
Das ist schon cool, ne?
Das ist im Prinzip auch der Grund, wo man dann sagt, ja, dieses Furnier soll dieser Serie vorbehalten sein. Und wie hier vorher schon gesagt wurde, ich weiß gar nicht mehr, hast du es gesagt oder hat es der Roland gesagt, ja, es gibt auch Schwarz und Weiß. Aber im Prinzip war es schon so, dass der Händler in Anführungsstrichen weltweit gesagt hat, ja, Schwarz und Weiß, können wir nicht mal irgendwie was anderes machen.
Ja, und dann haben wir natürlich ein paar technische Neuigkeiten auch noch einfließen lassen.
Wollte ich gerade sagen.
Weil sonst bringe ich keine Serie auf den Markt, die jetzt das Althergebrachte nochmal aufwärmt. Sondern wir haben neue Chassis drin, wir haben neue Frequenzweiche drin, von der Beschaltung her. Dann das TDC, ganz, ganz wichtiger Bestandteil, wurde nochmal verfeinert von mir.
Da könnte
von
einem
kleinen Phasenschieber dazu noch. Ja, so könnte ich jetzt stundenlang weiter erzählen. Ja. Bass Extension nochmal optimiert und, und. Also alle Technologien, die wir über die Jahre hin entwickelt haben und ziemlich einzeln, wirklich das stehen wir allein da auf der Welt bei einigen, die haben wir nochmal weiterentwickelt und nochmal verfeinert und das Produkt heißt Elago.
Kommt, ich habe das vor dem Podcast schon mal kurz so angedeutet und ich habe keine Antwort bekommen, mal sehen, ob ich jetzt eine kriege. Elago, wir haben eine Elago 100, ist schon auch eine ausgewachsene Box, aber in Summe finde ich so, noch passt noch die meisten Wohnzimmer von der Größe. Dann haben wir eine 200, das ist eine richtige, früher hat man gesagt Männerbox, also eine richtig große Box, ne, mit viel Tinte auf dem Füller, gerade untenrum. Hat auch einen anderen, bisschen anderen Wirkungsgrad, glaube ich, als die Kapelle und so. Ne? Geht ein bisschen einfacher los. Vom
ja, liegt natürlich am Volumen auch.
Ja.
Die 200er hat natürlich schon ein gewisses Volumen. Und Volumen und Wirkungsgrad, das ist schon etwas, was zusammengehört, ne? Gar keine Frage. So, aber ich kann mir schon denken, in welche Richtung die Frage geht, aber die Höflichkeit verbietet mir, dass ich jetzt was sage.
Also kommt ein Elago 40, weil 40 ist ja jetzt so in der Gouda-Welt meistens irgendwie eine kompakte.
40 ist eine kompakte, dachte ich.
Ja, hat gut gelernt. Also das ist natürlich so die Frage, die haben wir uns natürlich auch intern gestellt. Ja, es wird eine geben.
Nein, guck mal.
Aber das dauert noch eine Weile.
Also
wir haben es da auch nicht eilig, weil die Regalboxen verkaufen sich jetzt nicht so gut bei uns wie die Standboxen.
Ja, bei uns
also,
auch nicht. Oder?
Das ist eben das Problem an der ganzen Geschichte. Die Frage kommt von einigen Spezialisten weltweit, wann kommt die Regalbox? Ja. Und da gibt's auch einige Leute, die wirklich diese speziellen kleinen Lautsprecher gut verkaufen. Aber im Augenblick können wir nur eins sagen, dieses Jahr bestimmt nicht.
Okay.
Und wir werden dann noch ein paar Aufträge einsammeln und dann werden wir uns überlegen, ob wir eine 40er machen. Aber wahrscheinlich wird es die schon geben.
Es gibt natürlich, wenn ich das noch anfügen darf, auch immer so diesen pragmatischen Ansatz, den der Vertriebler sicherlich dann auch da und dort sagt. Wir haben in jeder Serie Arkona, Capello, Berliner, Dark, gibt es Standlautsprecher und Kompaktlautsprecher
und
es gibt da auch immer ein Center.
Ja, das wäre die nächste gewesen.
Und somit ist es schöner und runder und einfacher für den Händler, wenn er diese Frage mit Ja beantworten kann. Und ja, auch wenn, der Roland hat das gerade sehr, sehr charmant gesagt, was er immer tut in dem Zusammenhang, die Verkaufserfolge von Kompaktlautsprechern sind, wenn man es weltweit betrachtet, in der Regel schlechter als wie bei Standlautsprechern. Ja. Warum und wieso, das lassen wir jetzt mal weg. Ich glaube, das weiß auch jeder. Aber es ist immer charmant, wenn man sagt, es gibt auch einen Kompaktlautsprecher, der in unserem Strickmuster gemacht wird. Ich glaube, das kann man ruhig schon sagen. Es wird ein geschlossenes Gehäuse sein. Es wird trotzdem sehr, sehr weit runter.
Ist ja auch üblich, ne?
Es wird trotzdem sehr, sehr weit im Frequenzbereich nach unten gehen können. Und es wird natürlich dann auch den anderen Sachen angepasst. Und ja, es wird natürlich Elago 40 heißen.
Herrlich.
Der Nomenklaturvolle.
Die sind also eigentlich die kompakten, die 40er sind, glaube ich, alle Berliner auch geschlossen, ne? Mhm.
Ja,
ich wundert mich eigentlich, dass zum Abschluss diesen kompakten, dass da gar nicht so viel Traffic drauf ist, weil wenn du, ich finde das natürlich fantastisch, ne, eine Zweiweg, also nur die Capello 40, eine Zweiweg mit einem guten Verstärker, das macht einen Raum auf, also die räumliche Darstellung ist einfach fantastisch, das ist schon cool. Natürlich fehlt es unten drin ein bisschen manchmal, aber ehrlich gesagt, in normal großen Räumen
fehlt es gar nicht.
Genau, da macht es eigentlich ziemlich viel Spaß.
Es ist, wenn ich das so halbwegs reingrätschen darf, meiner Meinung nach eigentlich immer so zu sehen, dass der Verkäufer, und das hat auch um Gottes Willen meine hundertprozentige Zustimmung, den Weg des geringsten Widerstands nimmt. Du nimmst jetzt eine Capello 40 und stellst die auf den Stand, wo sie ja eigentlich drauf gehört.
Ja, klar.
Und dann sagt der Kunde irgendwann, naja, vom Raumbedarf her ist es ja jetzt auch nicht mehr oder weniger, Entschuldigung, so muss man es formulieren, wie eine 80er. Und dann ist der Verkäufer relativ schnell dabei, eine 80er zu verkaufen und dann ist das Thema beendet. Dann ist das so, dann wird eine 80er verkauft.
Wobei die 40er sind bei uns sehr beliebt, bei den Presseleuten und bei den Reviews. Also wir haben dieses Jahr jetzt zum Beispiel das Goldene Ohr gekriegt beim Audio. Dann letztes Jahr haben wir von 3 Internetportalen für die Capello 40 eine Auszeichnung bekommen. Die Dark 40 gilt immer noch bei vielen.
Mega.
Und die Einstufung als die beste Regalbox, die es jemals gegeben hat. In Amerika auch. Mhm. Und deswegen die Erfolge von diesen Lautsprechern, die bestehen darin, dass die Reviewer sie hypen und die Leute sie nicht kaufen.
Es gibt auch noch eines, was ich glaube, was man, oder wo ich überzeugt bin davon, was man hier an der Stelle noch erwähnen muss. Der Durchschnittsgedanke oder der weit verbreitete Gedanke, so muss man es eigentlich formulieren, ist oft so, der Kompaktlautsprecher, da hole ich mir weniger Probleme von der Raumakustik, mhm, und der Standlautsprecher, der ist nicht ganz so einfach zu behandeln. Da sage ich jetzt mal ganz frech, das stimmt bei uns nur bedingt.
Genau, ja.
Und das kommt natürlich noch dazu, dass der Kunde dann oft sagt, ach wissen Sie, ich habe nur einen Raum mit, ich sage jetzt mal 16 Quadratmeter, 18 Quadratmeter, denkt da an eine Kompakte. Und der gute Verkäufer, von denen wir ja viele haben, der sagt dann, naja, das mag ja schon sein, dass das bei dem oder dem oder dem Produkt so ist, aber schau mal hier, die machen hier nach unten ventiliert, die haben Steilflanke gefiltert, du hast eine Bass-Extension, du hast eine getrennte Mittelhochtoneinheit mit einem geschlossenen Volumen und hast nur nach unten ventiliert. Das heißt, du hast diese Probleme, was die Raumakustik ist, die hast du nicht ausgeschaltet, aber du hast sie sehr, sehr stark kontrollierbar.
Und kannst sie halt nochmal anpassen.
Voilà.
Kannst du ja wiederum bei den Kompakten nicht, wie ich ja letztes Mal im Podcast ja dann gelernt hatte oder Video von dir, Roland, weil ja Mittelhochton würde es ja beides dann dämpfen und deswegen kannst du die nicht gesondert ansprechen.
Es gibt ja nur die Bass-Extension-Einstellung noch bei den geschlossenen, bei den kleinen Kompakten, aber die hilft ja schon auch und mit der kann man es auch wirklich sehr, sehr gut an den Raum und die Aufstellposition anpassen. Leider das Schicksal von unseren Kompakten ist das, dass eine frei steht auf dem Ständer und die andere im Regal drin.
Das ist nicht das Schicksal von unseren Kompakten, das ist das Schicksal des kompakten Lautsprechers.
Das ist natürlich dann eigentlich sehr schade.
Schade.
Ich meine, gut, da machst du da nichts. Wir haben noch zwei Dinge. Also einerseits, was mich begeistert hat, und das haben wir auch in einem Video schon mal gezeigt, bei der Dark-Serie, dass ihr mittlerweile sehr viel auf hohe Lautsprecher geht. Optisch jetzt speziell vielleicht, finde ich persönlich, nimm die Dark-Serie, dass man überall, also bei den Top-Modellen jetzt, ne? Und da wurde ja auf der High-End jetzt auch nochmal was in die Richtung vorgestellt bei euch, was die Berliner RC15 angeht. Also wir haben sehr hohe Lautsprecher, die dadurch aber den Bass ganz anders in den Raum strahlen.
Die Abstrahlung von eben diesen doppelt hohen Systemen, die ist sehr, sehr gleichmäßig in den Raum rein. Das heißt, mit so einer Box, die 2 Meter hoch ist und 4 Basslautsprecher hat, 2 oben, 2 unten, da habe ich eben eine sehr, sehr gleichmäßige Anregung des Raums. Dadurch ist diese Ausbildung der Resonanzmoden des Raums sehr viel geringer und ich kriege ein sehr viel besseres, größeres Klangbild hin. Ich habe eine weitere Sitzzone, also wirklich eine Hörzone, die sehr groß ist, dass ich da wirklich 20 Leute hinsetzen kann und die haben alle den gleichen Eindruck vom Bass. Und das kann man mit 2 Bässen eben wie im normalen Standlautsprecher einfach nicht hinbekommen. Da habe ich eine sehr ungleichmäßige Anregung des Raums. Und da muss ich damit rechnen, dass an verschiedenen Orten im Raum der Bass völlig unterschiedlich klingt. Und bei eben diesem doppelt hohen System, da habe ich eben eine sehr gleichmäßige Anregung. Und damit habe ich die großen Probleme der Raumakustik eigentlich im Bass schon gelöst.
Es ist mitnichten so, dass man daraus jetzt den Schluss ziehen sollte, naja, das funktioniert nur in großen Räumen. Nein. Das hat damit nichts
mit Bass zu tun. Nicht unbedingt mehr Bass oder muss es nicht?
Nein, es macht nicht mehr Bass. Es ist eine gleichmäßigere Raumanregung. Du hast einfach manche Probleme, die du raumakustisch hast, wenn du praktisch nur unten anregst, die hast du schlicht und ergreifend gar nicht. Und die RC15 ist im Prinzip einfach eine logische Weiterführung. Ich glaube, das kann man ruhig so formulieren. Und auch das erlaube ich mir sozusagen von der erfolgreichen RC11, die wir in Fernost sehr, sehr viel verkaufen. Und da gibt es natürlich, wie immer im Hi-Fi-Bacillus, wenn man dann mal eine Weile lang mit einem entsprechenden System gehört hat, gibt es irgendwann den Wunsch, ja, wie geht's denn besser? Und so führte der Weg eigentlich, kann man ganz klar sagen, dann zu einer RC15.
Ja, es ist natürlich so, dass die RC11, wo habe ich ja im Jahr 2011 entwickelt gehabt und 2012 auf den Markt gebracht. Seither ist viel passiert. Sowohl in der Theorie als auch in unseren Materialien, von den Chassis her, von den ganzen Gehäuseaufbauten etc. Es hat sehr viele Fortschritte gegeben und die sind nach 12, 13 Jahren einfach so groß geworden, dass wir gesagt haben, wir müssen einen Nachfolger für die RC11 bauen, wobei die RC11 nach wie vor im Programm bleibt, weil sie für viele Leute eben so ein Maßstab ist. Das Sound Rebel Magazin zum Beispiel im Internet hat gesagt, das ist der beste Lautsprecher, den sie jemals gehört haben, haben auch ein paar gekauft als Referenz. Das heißt, die RC11 bleibt weiter, aber die RC15 ist eine fantastische Weiterentwicklung. Ich glaube, jeder, der auf der Messe in München war und sich da hinsetzte, der hat sofort nach ein paar Sekunden gespürt, meine Güte, ist das gut. Hm. Ist das sowas von natürlich? Und auch wenn man die Augen schließt, diese Illusion, die diese zwei Lautsprecher erzeugen, so in der Raumabbildung, die Breite, die Tiefe der Bühne, das war alles so authentisch, dass die Leute wirklich zu mir gekommen sind und gesagt haben, sowas hätten sie auf einer Messe noch nie gehört, weil da ja die Vorführbedingungen sehr eingeschränkt sind. Aber wir haben es hinbekommen.
Ihr habt euch
auch
viel.
Die 15er war einfach die Show.
Ihr habt da viel Mühe gegeben mit dem Raum auch, ne?
Ja, natürlich.
Aber
ich
war ja wirklich viel vorbereitet. Also, musste ja machen, das war gut.
Ja, ja. Schön, dass du das sagst. Ich wollte es gerade auch sagen. Nee, musste ja machen, klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber also wir finden grundsätzlich, das ist so ein grundsätzlicher Ansatz, du spielst etwas, was dann, reden wir nicht drum rum, ein bestimmtes Preisschild hat.
Bei der Ärzte 15 kostet sie um die 400?
450.000 Euro.
So.
Da hat natürlich der Kunde oder
aber
der Hörer,
Paar.
Ja, wir sprechen vom Paar,
wir gehen, immer
davon,
teuer,
wir gehen immer davon aus, dass der Kunde in der Regel zwei kauft. Danke für den Einwand. Der Kunde hat dann nicht ganz unberechtigterweise bei dem Preisschild natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und wir finden es, darf ich das so formulieren, etwas hilflos, wenn man dann hergeht, wenn vielleicht die Performance dann in diesem Ort der Messe nicht ganz so gut ist. Naja, das liegt an der Raumakustik.
Ja, das haben wir
das
schon
wird ja oft gesagt und das ist etwas, was man oft hört. Für mich ist das immer, und Roland, bitte nicht schimpfen, ich mache den Vergleich mit dem Auto. Ich lasse jemanden Probe fahren, irgendeinen High-Performance-Sportwagen und der Kunde oder der Interessent steigt aus und sagt, naja, das tut ja nicht richtig. Und dann sagt man zu dem, ja, der Reifen da drauf ist nicht der richtige. Dann würde ich als Kunde immer denken, und jetzt komme ich zurück zum Hi-Fi, ja, dann macht die Raumakustik doch richtig, dass du so vorführst, wie es sein soll. Und deswegen reisen wir, zum Beispiel, wenn man jetzt diese Situation in München nimmt, heuer war es ja noch in München, die drehen wir natürlich uns immer dann so zurecht, gezwungenermaßen, dass wir eben schon am Montag früh dort sind und da anfangen, diesen Raum wirklich komplett in eine andere Welt umzubauen, sowohl akustisch wie auch optisch, dass man nicht so diese Messesituation hat, sondern dass man eine optische Geschichte hat, wo der Kunde einfach wirklich in die Musik eintauchen kann, sowohl optisch wie auch akustisch und sich dann auch mit dem Produkt identifizieren kann. Das ist schon wichtig.
Ich habe das im Newsletter von euch verfolgt. Da hast du es ja auch nochmal geschrieben. Also für alle, die das Teil haben wollen, ich glaube auf der Homepage von euch, also Gauder Akustik, da kann man sich anmelden zu einem Newsletter, dann bekommt man, weiß nicht, einmal im Monat oder zwei Monate.
Einmal im Monat
Newsletter
geschickt. Meine Ergüsse zu lesen.
Genau. Und
zwar über Intern. Tut das bitte alle.
Ich finde das cool, das ist
jetzt über Interna, wir schreiben auch über Interna zum Teil und natürlich auch über unsere Messen, über unsere Produkte und der Musiktipp, der ist ja immer sehr, sehr ausführlich.
War dieses Mal auch sehr ausladend, ne? Also war viel drin, doch.
Ja, aber eigentlich nicht. Es gibt auch andere Themen. Im Newsletter 7 zum Beispiel, da habe ich über die Titel IGY von Steely Dan referiert und dass im Jahr 1957 das internationale geophysikalische Jahr war. Und ich habe dann mich daran erinnert, dass ich in meiner Jugend Zeichnungen gesehen hatte, wo im Jahr 1957 gemacht wurden von einem Journalisten, der sich die Welt im Jahr 2000 vorstellt. Und diese Comic-Zeichnungen, die sind in diesem Newsletter drin.
Wollte ich gerade sagen, die hast du doch
auch veröffentlicht. Ja, genau. Und da sieht man dann die schwebenden Autos oder die Kuppel, die über eine Stadt gespannt ist, um das eigene Wetter zu erzeugen.
Ja,
oder die Hochgeschwindigkeitszüge unter Wasser und so weiter. Also, und diese ganzen Vorstellungen, die haben sich alle nicht erfüllt. Aber was sich erfüllt hat, sind Sachen, an die damals keiner gedacht hatte.
Ja.
Und dieser Widerspruch zwischen eben den Vorhersagen und der Wirklichkeit, den habe ich da schön gedeutet und das über eine Musik. Also sowas, der Newsletter, der bespiegelt immer auch einen Teil der Gesellschaft und der Wirklichkeit wieder.
Was mich auch immer ganz besonders freut, der Roland und ich, wir teilen das Büro und der Roland teilt sich dann da sehr gern darüber mit, über das, was so als Feedback kommt zu dem Newsletter.
Das
freut mich, wenn ich das so poetisch sagen darf, es freut mich auch immer sehr für den Roland. Da sind schon auch kritische Stimmen dabei, das ist auch wichtig, das ist gut so.
Einer hat geschrieben, die Bürowelt, die ich da abgebildet habe, aus dem Jahr 1958 wäre ja sehr stark frauenfeindlich.
Ja, okay, das war schon natürlich auch, das hat aber schon einen gewissen Unterhaltungswert gehabt. Nein, aber ansonsten
die war ja auch,
so, ja.
Da hat er nicht ganz unrecht gehabt,
der Leser. Meine Geschichte, Herr Gauders, ich hätte ruhig etwas dazu schreiben können, aber ich will es ja undokumentiert lassen. Ich will ja nur zeigen, was damals wirklich so die Vorstellung war.
Also um den Satz kurz zu Ende zu führen, ich finde es sehr, sehr schön, was da als Feedback kommt. Auch das erlaube ich mir zu sagen an der Stelle, das ist keine Heizdeckenveranstaltung, das ist keine Werbung, so nach dem Motto, wir haben jetzt den Test gewonnen und es gibt jetzt diese Aktion und es gibt was weiß ich, sondern es ist wirklich so eine Begleitgeschichte, die so ein bisschen erklärt, warum machen wir das jetzt gerade, was passiert bei uns gerade in der Firma, welchen Entwicklungsansatz gab es zum Beispiel für die Elago-Serie etc. und natürlich ganz wichtig, die Musik und irgend so ein bisschen was Zeitgenössisches. Und das kommt sehr, sehr gut an. Und die Leute schreiben da auch nicht nur zurück, das war sehr schön, sondern da kommen 27 Zoll Monitore, sind da 2-3 Mal vollgeschrieben von den Leuten. Und das freut ihn sehr. Und wenn es ihn freut, freut es mich auch.
Ja, also Newsletter abonnieren kann ich nur jedem empfehlen. Genau.
Es ist ja so, dass viel Technisches beschrieben wird. Und da geht es ja auch, es wird ja auch sehr tiefgehend manchmal, finde ich, auch auf der Homepage. Ich habe da ein paar Sachen gefunden. Wir haben vorhin schon mal kurz besprochen, also raumakustisch, dann werden da Formeln dargestellt, wie man Helmholtz Resonator zum Beispiel bauen könnte und so. Also das ist schon ganz cool. Und genau das gleiche bei eurem YouTube-Channel, der ja auch dann sehr tief geht, was Elektrotechnik einfach angeht. Und jetzt wären wir mit der Elektrotechnik ja noch bei dem neuen Thema und da würde ich mit euch unbedingt drüber quatschen, weil wir haben ja von euch, wir haben es schon mal erzählt im Podcast, letzte Woche zum ersten Mal reingehört, den neuen Verstärker und die neue Endstufe, die ihr auf den Markt gebracht habt und zwar unter dem Namen Electric Audio, also EA als Abkürzel. Das ist ähnlich wie Clearwater zu sehen, das ist, es gibt Gauda Akustik als Marke, Clearwater und dann EA, Electric Audio, ne? Quasi verschiedene Dächer, aber die kommen alle dann doch aus derselben Handschrift oder aus derselben Feder, mehr oder weniger.
Ja klar, natürlich, wir haben natürlich immer auch uns die Welt der Verstärker angeschaut in den letzten 30, 40 Jahren. Wir brauchen ja Verstärker zum Betreiben unserer Lautsprecher. Und jetzt gibt es natürlich dann schon unterschiedliche Verstärker. Die einen können das, die anderen können das, die einen klingen so, die anderen klingen so. Und nach all den Jahren hatten wir natürlich dann auch gewisse Erfahrungen mit Schaltungen und wir wissen, was für unsere Lautsprecher gut ist. Und ja, dann ist es passiert eines Tages vor 4 Jahren, dass ich gesagt habe, so, der Volker kam zu mir, Roland, welchen Lautsprecher von uns ist denn mit welchem Verstärker empfehlbar und welches, was soll ich den Leuten denn empfehlen für Verstärker? Da habe ich gesagt, eigentlich hast du recht, wir bauen unseren eigenen, dann können wir sagen, klar, mit unserem eigenen Verstärker geht's am besten.
Wann ging das etwa los? Wann kam die Idee auf?
Ja, die Idee ist schon,
ewig alt schon
ewig, ist jetzt ein dehnbarer Begriff, aber schon etliche Jahre.
Weil ich meine, wir haben ihn ja allein schon zum ersten Mal vor 2 Jahren hinten im Räumchen gesehen bei der High-End. Da gab es die ersten Dummies.
Ja.
Also
ja, das war schon, wenn ich mich berichtigen darf, das war nicht nur ein Dummy, das war designmäßig noch nicht ganz fertig, das war noch ein bisschen ungehobelt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Technisch war das schon ziemlich nah an der Serie. Ja. Wie das entstanden ist, das würde ich gerne den Roland erzählen lassen. Ich würde vorab noch gern was anderes sagen diesbezüglich. Wir hatten das bei dem Kabel hatten wir das eigentlich in einer ähnlichen Form. Dass du zum Händler gekommen bist, ich darf das ganz rudimentär ausdrücken, und dann, jetzt kommen die auch noch mit einem Kabel. Und das habe ich natürlich im Vorfeld auch zum Roland gesagt, hey, jetzt kommen wir da auch noch mit einer Elektronik. Es ist auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir, und ich glaube, das kann man ruhig so ausdrücken, schon ganz gut wissen, welches Bedarfsprofil hat unser Lautsprecher, was muss die Elektronik leisten, damit das einfach perfekt matcht. Und ähnlich ist es im Prinzip auch bei dem Kabel zu sehen. Aber das ist keine Einbahnstraße. Also es wird manchmal so ein bisschen kolportiert, naja, die brauchen viel Leistung, die brauchen was weiß ich was wie. Verzeihung, das brauchen andere auch. Das heißt, Electric Audio ist jetzt nicht der Verstärker, der nur an Gauda Akustik angeschlossen werden kann, sondern der fühlt sich sicherlich auch an anderen Lautsprechern wohl. Und wir sind auch sehr, sehr stolz drauf. Ich greife da jetzt mal vorweg, wenn du gestattest, Roland. Wir bieten einen Verstärker an, der im 4-stelligen Preisbereich zu kaufen ist. Und das Gerät ist eine komplette Entwicklung aus Deutschland und es wird auch komplett in Deutschland gebaut. Und er hat, auch das kann man ruhig offen ansprechen, eine handelsübliche Spanne. Das heißt, da sind wir schon sehr, sehr stolz drauf, dass wir da in einem Wettbewerb sind mit anderen Anbietern, die dann nicht so wahnsinnig in Europa fertigen. Das erlaube ich mir an der Stelle mal einfach so zu sagen.
Ist angekommen.
Naja, man, das war natürlich auch der Grundgedanke. Wir haben gesagt, alle zusammen in der Firma, wenn wir einen Verstärker bringen, dann muss das komplett made in Germany sein. Es muss komplett nach unserer Idee laufen. Und wir fertigen es wirklich auch in Germany. Andererseits ist so, wir sind eine Lautsperrfirma.
Ja, klar.
Wir wollen keine Verstärker bauen. Das ist nicht unsere Intention. Wir haben deswegen uns den besten Verstärkerentwickler der Welt geholt, den Günter Mania von AVM, der mittlerweile ja auch eben für andere Firmen arbeitet, auch für Western Electric in den USA entwickelt der Verstärker. Und haben gesagt, Günter, du hast hier eine Schaltung von uns. Bau uns bitte ein Gerät drumherum. Mhm. Günter schaut sich die Schaltung an, setzt sich eine Weile hin, sagt, das geht nicht. Das funktioniert nicht.
Das war original die Aussage. Es war
das könnte man vergessen. Da hat man den Schmiss hingeschmissen. Das kann ich vergessen. Sag, Günter, wir haben es durchgerechnet. Das Ding tut. Glaub uns einfach. Krass. Dann hat der Günter eben gesagt, okay, ich baue euch das Gerät auf dem Brett. Und es kostet euch nichts.
Es entstand das sagenumwobene Brett.
Ich habe das im Video von euch gesehen.
Ja, genau, das Brett. Und Video dann hat er das Ding wirklich aufgebaut, nur um zu zeigen, dass es nicht geht.
Und aber das ging nach hinten los.
Das ging völlig nach hinten los. Er hat dann gemerkt, das war mit das Beste, was er jemals in seinem Leben gebaut hat. Und wir haben dann noch ein Jahr Klangoptimierung gemacht. Ja, ja. Dann natürlich auch die Fertigung. Es muss alles stimmen. Wir wollten ja alles in Deutschland beim Günther fertigen. Und der Günther hat jetzt alles eingerichtet. Mhm. Und er fertigt für uns in einem Dorf namens Ittersbach, ja, fertigt er für uns die Verstärker. Das ist ungefähr 30 Kilometer von uns weg.
Krass.
Dreiviertel Stunde zum Fahren.
Also herrlich. Das ist noch in Baden-Württemberg schön.
Ja, Baden, ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Das ist Baden-Württemberg, der Herr Doktor hat es schon recht.
Das Schöne ist an der Sache, die Firma Octav ist auch in Ittersbach.
Ah ja, guck mal.
Mit Octav haben wir ja sehr, sehr gute Beziehungen.
Ja.
Wir haben ja zusammen gespielt. Genau. Ja. Also wirklich ein deutsches Produkt, das könnte nicht schwäbischer oder baden-württembergischer sein könnte. Und Günther und wir sind im ständigen Austausch. Die Geräte werden gebaut, die werden ausgeliefert bereits und sie funktionieren ohne Problem.
Gut.
Es gibt einen Vollverstärker und es gibt eine passende Endstufe. Und der Trick an diesem Gerät ist eigentlich wirklich, das Gerät hat keinen Vorverstärker.
Das ist die Besonderheit, genau. Ja. Also ich habe das gesehen. Das heißt, die Aussage ist quasi, die Verstärkungsfaktor dieser Endstufe ist sehr groß, weil man nicht das Signal, also ihr müsst euch draußen vorstellen, grundsätzlich mal, also die Quelle, CD-Spieler sagen wir es mal, ne, gibt eine Spannung raus, die ist dann irgendwie auch genormt, ist ja schon
ein halbwegs. 1-2 Volt so, immer so.
Ne? Zumindest so eine HiFi-Norm. Ne? Und dann normalerweise wird es eben hinter dem Eingang direkt dann quasi erstmal vorverstärkt und dann wird es, also mal irgendein Faktor und dann geht das Signal auf die Endstufe. Ja. Und ihr macht quasi nur die Eingangswahl, die macht ihr ja, sagt also der Eingang 1 bis 5,
ihr habt 5 Eingänge,
der wird zur Endstufe geleitet, so, genau. und ihr bedämpft das Signal über ein R2R-Netzwerk oder was? Also ein festes Widerstandsnetzwerk.
Ne? Ja, genau. Wir haben Widerstände da, die über Relais geschaltet werden und die sind dann wirklich so genau, viel genauer als ein Podi.
Ja.
Wir hätten ja auch ein Alps-Podi nehmen können, nur die Kanalgleichheit von einem Alps-Podi ist bis von 9 Uhr bis 10 Uhr 30% nur. Das heißt, also der Unterschied zwischen dem linken und rechten Kanal, den gibt's einfach noch. Der wird erst besser, wenn das Podi weiter aufgedreht wird.
Ja,
okay. Und bei unserem geschalteten Netzwerk haben wir ganz definiert die dB-Schritte und linker und rechter Kanal sind 100% gleich.
Das ist ja auch generell, du hast große Abstände, kriegst Übersprechen wahrscheinlich eh einfach geregelt und du bist auch alterungswiderständig.
Natürlich.
Ständig, ne? Hast keinen Dreck also im Poti und so.
Das Poti kratzt nicht irgendwann mal.
Ja.
Die Widerstände bleiben über 50 Jahre hinweg konstant in dem Gerät. Also das ist wirklich Langlebigkeit, Nachhaltigkeit.
Was ich dann cool fand, ist halt, dass du trotzdem pro Eingang die Pegel quasi anpassen kannst, weil sonst hättest du natürlich schon den Unterschied, jetzt spielt ein CD-Spiel, wie gesagt, mit 2 Millivolt oder was?
2 Volt
sogar.
2 Volt und der Streamer kommt mit 1 Volt raus zum Beispiel nur und das kann man anpassen bei uns.
Ja.
Das ist alle ganz einfach per Fernbedienung anpassbar, bis durchschalten, bis alle gleich sind, einmal abspeichern, fertig. Ganz einfach zu machen.
Wichtig vielleicht in dem Zusammenhang ist wohl auch noch, dass die Frage natürlich, ja, die liegt eigentlich schon fast auf dem Tisch. Ja, warum machen die denn einen Vollverstärker und eine Endstufe? Warum machen die nicht klassisch eine Vorstufe und eine Endstufe? Das haben wir, denke ich, zum Teil schon erklärt, weil eben das Konzept dieses Vollverstärkers so ist, wie es gerade gesagt wurde. Und dann kommt eben noch eines dazu, und das ist sicherlich kein Phänomen bei Gauder-Akustik, das ist etwas, was man eigentlich kennt, dass das Bedarfsprofil vom Lautsprecher im Bassbereich oftmals ein ganz anderes ist wie das im Mittelhochtonbereich. Mhm. Und wenn der Lautsprecher eben das zulässt, dass man diese Bereiche getrennt fährt, dann hast du im Prinzip, ich sag's mal salopp mit der Endstufe, wie so eine Art Tuning-Variante, die du gleich machen kannst oder auch später machen kannst. Das heißt, auch wenn ich jetzt unser Produktportfolio betrachte in Bezug auf die Lautsprecher, dann ist der Vollverstärker elektrisch gesehen 100%ig in der Lage, jeden Lautsprecher von uns zu betreiben.
Ja.
Und landläufig ist dann so manchmal die Idee, naja, wenn du jetzt eine Endstufe noch anschließt, dann macht es irgendwie mehr Bass oder was weiß ich. Nein, es wird einfach freier, es hat mehr Luft, es ist noch weniger an den Lautsprecher gekoppelt, dieses Musiksignal. Es spielt einfach nochmal eine ganze Ecke besser.
Ja.
Und das kann man sehr, sehr schön darstellen, wenn der Händler beide Geräte da hat, was der Fall ist in der Regel. So nach dem Motto, guck mal Kunde, das passiert, wenn ich jetzt die Endstufe noch anschließe. Und bei der Endstufe gibt es noch so ein kleines Gimmick, es ist eigentlich kein Gimmick, ein kleines Feature, was, sagen wir mal, raumakustische Geschichten ganz geschickt ausblenden kann. Ich kann den Pegel der Endstufe im Vergleich zum Vollverstärker auf plus minus 3 dB verändern. Das heißt, wenn ich einen Raum habe, der jetzt im Bassbereich besonders dünn ist,
aufgrund
von Aufstellung oder persönlicher Präferenz, wie es eben dasteht oder sonst irgendetwas, kann ich praktisch, wenn ich jetzt mit B-Amping fahre und die Endstufe nehme für den Bassbereich, kann ich das praktisch im Vergleich zum Mittelhochtonbereich so anpassen, dass es ja natürlich raumakustisch etliches ausblenden kann. Mhm. Und dann geht es natürlich auch immer um etwas, was wir sagen, um das individuelle Hören.
Ja,
Geschmack. Das ist ja vielleicht sogar, genau, das ist ja vielleicht sogar das Wichtigste, dass derjenige, der dann letztendlich vor der Kette sitzt und sagt, Mensch, ich hätte gerne ein bisschen mehr Bass oder auch das Gegenteil, ich hätte gerne ein bisschen weniger, dass der da auch nochmal ein Werkzeug hat, um das anzupassen.
Also ich meine, grundsätzlich, dass du den Gain-Faktor der Endstufen verändern kannst, gibt es ja oft. Aber was ich hier cool finde, ist halt, dass ihr es über die Fernbedienung machen könnt. Also ihr könnt am Hörplatz sitzen.
Das Dankeschön.
Ich kenne keinen, der es kann. Also
ja, das ist toll, schön, wenn du das sagst.
Bei jedem Stück, du kannst
ja, richtig,
du legst eine 60er Jahre eine alte Stones-Aufnahme
auf. Ja,
und dachte, um Gott,
völlig
bassfrei. Ne? Im nächsten Newsletter habe ich ein paar Stücke beschrieben, die man durch dieses Verstellen zwischen Endstufe und Vollverstärker wirklich jetzt zu einem ganz neuen Niveau bringt zum Anhören. Ne?
Ja.
Und das sind, klar, das sind alte Sachen aus den 60ern, aber auch moderne Aufnahmen sind manchmal so komplex gemischt, dass man sagen kann, also der da Mischpult saß, der hatte...
Und da ist dann manchmal das Gegenteil. Ne?
Ja, genau, der hat so viel Bass reingemischt, das bringt einem ja oben.
Ja, kannst
das
rausziehen.
Das gibt's ja auch. Ne?
Und da finde ich 1,5 dB eigentlich eine humane Sache. Also es ist nicht... Also es geht ja dann 3, also 1,5 dB und 3 dB, aber 1,5er Schritte sind ja angenehm.
Das ist ja nicht,
ist ja kein Boombox-mäßig, richtig. Sondern du kannst das schon noch
finden. Das ist richtig. Also.
Ja, und eins muss ich immer ganz klar dazu sagen, wir haben diesen Verstärker nicht gebaut, damit er Leistung liefert oder Strom für unsere Lautsprecher, sondern dieser Verstärker, der klingt fantastisch. Das ist das eigentlich Wichtige, der Klang des Verstärkers. Der Verstärker muss Luft und Raum machen, der muss diese Illusion erzeugen, zusammen mit dem Lautsprecher, dass da vorne eine Band sitzt oder ein Orchester und nicht, dass ich da im Wohnzimmer sitze und habe zwei Säulen links und rechts stehen. Nein, dieser Verstärker, den muss man so sehen, das ist wirklich eine Klangoptimierung für unsere Lautsprecher, weil er wirklich extrem gut klingt.
Also wir haben uns jetzt ja letzte Woche damit beschäftigt, klanglich, und ich muss sagen, das ist wirklich, wirklich seriös gut. Also wir haben explizit natürlich jetzt, ehrlich gesagt, habe ich mit dem reinen Vollverstärker gar nicht gehört. Ich habe mir einfach der Christian hat zuerst aufgebaut und dann standen die schon so nebeneinander. Ich habe dann nur noch volle Suppe, aber das fand ich halt mega geil. Also du kannst natürlich ordentlich Pegel fahren. Also wir haben, also noch eins mal grundsätzlich, der Verstärker heißt TAE 150 und die Endstufe heißt PAE. Wofür steht PAE?
Also TAE heißt Transistor Amplifier Electric Audio und PAE ist Power Amplifier Electric Audio.
Okay, so.
Und die 150 sind die praktisch die Basisleistung 275 Watt und 8 Ohm.
So.
Das
100, langsam. 100, 132 oder so.
132 Watt pro Kanal an 8 Ohm.
Ja.
Nicht pro Kanal 75, nein, pro Kanal 132 Watt.
Also schon richtig saftig, ne?
Ja, richtig saftig.
Und die Leistung hat der auch, und da muss man gleich noch drüber quatschen, unabhängig von DV, also Double Vision, die man hier auch wieder wählen kann, die Leistung ist ähnlich, nur die
Stromverfügbarkeit ist
anders.
Die Leistung ist dieselbe.
Ja.
Dadurch, dass wir bei der Double Vision-Ausführung einen deutlich größeren Ringkerntrafo haben mit 1000 Volt Ampere gegenüber 800 bei der normalen Basisvariante und die Kapazität, also die Pufferung, die ist doppelt so groß bei DV wie bei der Basisausführung. Ja. Das wird sich sicherlich, Roland, sag du bitte was dazu, auf die Stromlieferfähigkeit
auswirken. Das ist natürlich klar, die Stabilität von diesem Verstärker durch DV, durch die Vergrößerung der Kapazität und des Trafos, bleibt die Stabilität viel größer. Und deswegen kann ich einfach da bessere Impulse durchschicken und ein bisschen mehr Strom liefern. Die Spannung, die ist dieselbe.
Ja.
Klar, deswegen, also die Leistungsdaten sind jetzt nicht groß unterschiedlich, nur die Stabilität und die bewirkt eben diese Souveränität, diese Schwärze im Bass, diese Luftigkeit, die Räumlichkeit.
Die Ruhe,
ganz genau. Diese Stabilität fehlt vielen Verstärkern. Viele Verstärker haben ja eine schöne Angabe, so Leistung so und so und so, aber wenn sie keinen Strom liefern können, bricht die Leistung eben zusammen und dann, die Spannung bricht zusammen und dann habe ich weniger Leistung eben und dadurch klingt dieser Verstärker immer etwas kratzig und hilflos. Er klingt nicht souverän.
Gerade wenn die Elkos, die Differenzzahl geringer sind, genau. Und so, dann hast du dann diesen Puffer nicht so bei langen Pulsen oder lauten.
Die Hand an der Kehle, die dann zudrückt.
Ne? Du wirst oft so ein bisschen hell. Ne? Mhm. Aber nur, also dann machen wir erst gerade DV fertig, weil wir das jetzt gesagt haben. Also DV steht bei euch, ja bei den Lautsprechern, da erkennt man das vielleicht schon der ein oder andere da draußen, für Double Vision. Yes. Und in diesem Fall, bei den Lautsprechern macht das die Innereien quasi besser. Und auch hier ist es so, wir haben eben die Wahl zwischen der normalen Standardversion, dann ist der etwas günstiger, dann liegt der THE 150 bei
8.500 Euro ist der UVP, ganz genau.
Und die Double Vision Version beinhaltet dann einen größeren Trafo, also von 57, 800 VA auf 1000, 40.000 Fahrrad, glaube ich, auf 80.000 Fahrrad.
Pro Kanal.
Pro Seite, ja. Kanal. Ja, genau.
Pro Kanal, genau. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich.
Und wir haben die besseren WBT-Klemmen nochmal mit diesen großen Flügeln, die kann man fester ranziehen.
Und wir haben ein besseres Netz.
So, okay. Und das kriegt man für einen Aufpreis von
1.000 Euro.
So, dann ist man quasi bei der großen Version bei 9.500 Euro.
Mir Schwabe sage, dazu ist quasi geschenkt.
Quasi geschenkt, gut. Finde ich gut. Aber jetzt nochmal, das Interessante ist ja auch, dass sowohl der TAE als auch der PAE die genau gleichen Endstufen sind.
Ja,
also wir haben ja erstens quasi keine aktive Vorstufe sozusagen, ne, weil wir, also aktive Vorstufe in dem Sinne, dass der kein Vorverstärkung erfolgt. Ne, und das heißt, wir spielen direkt auf die erste Endstufe und wenn wir eine zweite dazu nehmen, haben wir jetzt quasi zweimal genau dieselben Geräte spielen. Und das finde ich cool, weil ich finde ganz oft bei anderen Herstellern, ich habe oft das Thema, was ist mit BM-Bing? Ich will das nachrüsten. Mhm. Und dann sage ich oft den Kunden, du kannst das nachrüsten, aber wem in der Kette, also dem Hochmittelton oder dem Tiefton, willst du denn jetzt den schlechteren Verstärker weggeben? Das ist ja oft so, wenn du einen Vollverstärker hast und schließt dann daraus noch eine Endstufe an. Dann kannst du denselben Verstärkungsfaktor haben. Mhm. Aber in vielen Fällen finde ich es ein bisschen schade, wenn du das mal wirklich anhörst, dann hörst du, wenn du es auf den Hochtöner gibst, die bessere Endstufe von mir aus, dann klingt der besser. Dann verliert vielleicht der Bass ein bisschen.
Ja, das war für uns eine ganz, ganz wichtige Geschichte am Anfang von der Überlegung, dass man gesagt hat, es muss gleich behandelt werden.
Mhm.
Es ist unserer Meinung nach ein Fehler, wenn du das unterschiedlich behandelst. Wir müssen da, glaube ich, gar nicht groß ins Detail gehen. Die Geräte sind miteinander verbunden über ein K6-Kabel, über ein Netzwerkkabel. Und da werden praktisch alle Daten, die der Vollverstärker empfängt von der Fernbedienung, von dem Bedienerich, werden an die Endstufe weitergeleitet. Also natürlich kannst du einen Pegel einstellen, wie wir vorher schon gesagt haben. Auch diese Pegelung von der Endstufe, die dann normalerweise den Bass betreibt, die separate Endstufe, dass das Verhältnis zum Mittelhochtonbereich entsprechend eingestellt werden kann. Und dann gibt's ja noch etwas, wo wir uns auch ein bisschen so Gedanken dazu gemacht haben, wenn ihr das an der Stelle vielleicht noch kurz einwerfen darf. Für uns berechtigterweise wird der Kunde da und dort sagen, naja, was habe ich denn die Möglichkeit, was habe ich für einen Zuspieler, was für eine Beleuchtungsfarbe hat der? Diese signifikante große Leuchtleiste, diese LEDs-Leiste, dieser Strip und die Bezeichnung der Eingänge und natürlich auch das Logo ist beleuchtet. Das kann ich in mehr oder weniger jeder Farbe im LED-Spektrum kann ich das einstellen und ich kann die Helligkeit einstellen, ja, und die Endstufe übernimmt das immer mit, auch was den Pegel angeht. Also diese breite Anzeige unten, schaut euch mal die Bilder an von den Geräten oder noch besser, schaut es euch live an bei der Firma Schmitz. Da werdet ihr sehen, dass das praktisch einfach optisch eine Einheit ist. Die Geräte sind auch gleich hoch und sind gleich tief, sodass das auch wiederum optisch eine Einheit bietet, weil es ja nicht immer in irgendwelchen Regalen verschwindet, sondern oft auf dem Sideboard zum Beispiel oben drauf steht. Und vielleicht, das würde ich jetzt auch ganz gerne noch einführen an der Stelle, fragt sich der ein oder andere, ja, warum haben die keinen Digital-Analog-Wandler drin, warum haben die keine Phono-Vorstufe drin, warum haben die keine Kopfhörerausgangsbuchse etc. etc. Das beinhaltet auch so ein bisschen, dass dieses Grundprogramm, das wir sagen Electric Audio, die Grundfunktion eines Verstärkers, soll über Jahre hinaus einfach betriebssicher bzw. up-to-date sein in der Verstärkung. Mhm. Und ein Wandler, das wissen wir alle, da gibt's da und dort eben Zyklen, die sind nicht so lange wie beim Verstärker. Und deswegen wird dieses Thema Wandler, dieses Thema Vorverstärkung, dieses Thema Kopfhörerverstärker, wird auf Peripheriegeräte dann ausgeweitet.
Also es könnte noch mehr kommen.
So. Aha. Und diese Geräte werden natürlich auch, das ist auch so ein Fehler, den wir immer wieder sehen auf dem Markt, dass dann so eine Phono-Vorstufe nicht so tief ist wie der Vollverstärker. Verzeihung, die saloppe Formulierung, ja, wie sieht denn das aus?
Ja.
Das heißt, diese Formsprache der Geräte, die werden wir immer wieder so finden, auch in der Tiefe, sodass das nachher wirklich auch optisch eine Einheit bleibt.
Und zum Design-Thema müssen wir echt noch ein bisschen drauf eingehen, weil ich finde, die sind richtig schick geworden. Also das, was wir damals als vermeintlich Dummies, ne, also intern fast fertige Dummies quasi gesehen haben, zu heute ist ja wirklich ein Riesenunterschied. Ich finde, die Verarbeitung ist wirklich richtig gut. Also das sind ja ganz massive, was sind Aluminiumteile oder was?
Ja,
was ist
Aluminium.
Dann ist das matt gepulvert oder so?
Ja, ist gepulvert.
Finde ich richtig schick. Und wer zum Teufel kam auf die Idee mit den Stripes und so? Also ihr müsst euch vorstellen, da draußen, also für jeden, der das jetzt nur hört, das ist eine coole Idee.
Also der Stripe war Roland seine Idee, ganz klar.
Nur kurz beschreiben, also man sieht quasi einen sehr kantigen Verstärker, ganz schlicht eigentlich, sehr zurückhaltend im Design, aus den Kühlrippen. Das ganze Ding ist eben matt, dann gepulvert, Aluminium. Und vorne sieht man im Prinzip gar kein Display, sondern nur große Zahlen, 1 bis 5, das sind die Eingänge. Wir sehen das beleuchtete Logo, EA, das ist so ein, müsst ihr euch mal angucken, ist so ein eben abgeschrägt, wird dann trifft auf das A. Und dann unten drunter ist ein großer, farbiger, also ein LED-Stripe, der eigentlich erstmal schwarz ist. Und dann, wenn es leuchtet, dann erklärt sich direkt auch die Funktion. Ich finde das sehr intuitiv. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Endstufe lauter machst oder die Balance regelst, dann verschiebt sich dieser Balken eben farbig entweder nach links, aus der Mitte raus oder nach rechts. Und damit weiß man eben direkt, wo man dran ist.
Du siehst, was du machst.
Fand ich eigentlich eine coole Idee. Also,
das ist ganz wichtig.
Danke. Also
gut.
Das ist mir einfach so gekommen, dass ich sagen musste, wir müssen irgendwie die Lautstärke anzeigen, aber nicht durch eine Zahl, sondern...
Und auch nicht durch eine LED, die sich damit bewegt.
Sondern durch diesen langen Balken und die Farbe eben einstellbar und damit kann man es schön anpassen. Was ich noch sagen will, bevor da ein falscher Eindruck entsteht, wegen des Signals, das Musiksignal wird vom Vollverstärker zu der Endstufe nicht über das Cut-Kabel übertragen.
Nee, das ist klar,
sondern durch ein ganz weites
Schnittkabel.
Das war vielleicht jetzt
die Datenverbindung.
Da gibt es eine Datenverbindung. Nein, wir haben hier einen richtigen Cinch- und XLR-Ausgang und der wird eben dann durch ein XLR-Kabel oder ein Cinch-Kabel übertragen zur Endstufe. Und da kann man natürlich auch sagen, je besser das Kabel, desto besser wird diese Übertragung sein.
Ne? Hast du recht. Ja. Das muss man noch dazu sagen. Es geht also nur um die Datenweiterleitung.
Aber das Signalkabel bleibt natürlich auf diesem extrem hohen Niveau.
Das heißt, die Sachen sind schon bestellbar.
Ja, der Vollverstärker und die Endstufe natürlich. Also wir haben im Moment, das soll jetzt nicht verkäuferisch klingen, wir haben im Moment eher das Problem, dass die erste Charge sich besser verkauft hat, als wie wir gedacht haben. Mhm. Das heißt, wir werden demnächst wohl so in einen kleinen Lieferengpass reinkommen, bis die neuen Geräte wieder gebaut sind. Mhm. Und ja, um der Frage vorzubeugen, es gibt im Köcher nicht nur Ideen, sondern es gibt auch schon Entwicklungen.
Es geht schon weiter.
Wie es weitergehen soll mit Electric Audio.
Wir sind gespannt. Gehäuse ist aber gleich immer, ne? Es gibt keine silberne Version.
Nein.
Also nicht, dass ich jetzt derjenige bin, der unbedingt Silber braucht. Mir ist das Wumpe.
Verzeihung, jetzt spricht der Verkäufer.
Wenn wir
am Tag 5 Nachfragen hätten, konjunktiv, die da sagen, ja, wenn es das Gerät jetzt in Silber geben würde, dann würde ich das kaufen, dann würden wir wahrscheinlich drüber nachdenken. Das gibt es nicht. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Es ist nicht geplant. Also es wird bei Schwarz bleiben. der Trend scheint uns auch wieder so in die Richtung schwarz zu gehen. Da kann man drüber diskutieren. Es wird sicherlich auch bei den anderen Geräten so bleiben, die jetzt kommen, dass es die in schwarz geben wird und dass die natürlich diese Formsprache, die diese beiden Geräte haben, dass die das aufnehmen.
Cool, okay. Fernbedienung gibt es zwei.
Ja.
Habe ich gesehen. Eine hat mir gefallen. die andere ist funktional.
Voilà. Sie haben es sehr schön formuliert, Herr Spier, wie Ihnen angeboren. Ja, wir sagen das ähnlich salopp, wie es hier gerade gesagt wurde, beziehungsweise hier war es eigentlich sehr geschliffen. Es gibt einen Fernbedienungsgeber, der sämtliche Funktionen in technisch gesehen vernünftiger Form kann. Das ist ein Plastikfernbedienungsgeber, der liegt den Geräten bei. Und dann gibt's für die, die es ein bisschen hübscher haben wollen, für einen geringfügigen Aufpreis eine wertig gemachte Aluminiumfernbedienung in schwarz gehalten, die zu den Geräten passt. Ja, für einen relativ kleinen Aufpreis, ich glaube, das kann man so sagen, 200 Euro.
200 Euro, ja. Okay. Ja, da haben wir bei Fernbedienung schon Schlimmeres erlebt.
Ja.
Cool, also wir haben die Geräte hier. Ich will noch darauf hinweisen, dass wir natürlich auch mit dir morgen, wir haben das im Podcast schon angekündigt, ein Video drehen werden darüber. Also für alle, die es jetzt später erst hören, wir haben das dann schon öffentlich, könnt ihr gerne schauen. Bei YouTube ist es öffentlich dann und da gibt es dann nochmal genaueres und natürlich auch viel mehr Bilder dazu. So, ich würde sagen, wir kommen zur Musik.
Ui.
Gerne. Habt ihr Songs dabei? Ihr kennt das von letzten Mal. Also am Ende unseres Gesprächs wird jeder einmal ein Lied nennen dürfen, was ihm gut gefällt, aus irgendeinem Grund. Wer will anfangen?
Der Volker fängt an.
Volker.
Ich hätte dir jetzt den Vortrag.
Nein, ich will das ja am Schluss nochmal. Dann ein bisschen ausführlicher. Dann.
Ich verstehe. Also ich versuche mich kurz zu halten. Ich bin hier schon gerügt worden bei meinem letzten Musiktyp über den Stranger von Billy Joel.
Ich fand das super.
Ich möchte da ein kleines Vorurteil mit reinbauen, was man gerne hört, so bei Vorführungen, dass die geneigte Zuhörerschaft immer wieder sagt, ja, es gibt ja keine aktuellen Musikstücke mehr, es gibt ja keine aktuelle Musik mehr, die was taugt. Ich sage es jetzt mit Absicht mal ganz salopp. Es gibt ein neues Album, man höre und staune, von der Susan Vega.
Okay.
Jetzt kann man natürlich hier auch wieder dazu sagen, ja, das ist ja keine neue Musikkünstlerin, die gibt es ja schon lange, aber ja, das lasse ich jetzt nicht gelten. Es ist ein neues Album. Und ich stehe gerade, habe gerade einen Hänger, wie heißt denn? Irgendwas mit
Angels. Flying with Angels.
Dankeschön, Roland, für deinen Einwurf.
Du kennst es schon.
Naja, natürlich.
Ich kenne es nicht.
Ganz ist tolles nach 16 Album. Jahren ein neues Album von der Susan Vega, was bestechend gut klingt, was sehr, sehr viele im Moment aktuellen Themen berührt. Das Titelstück gefällt mir persönlich am besten, Flying with Angels. Da geht es im Prinzip so um, ja, lass dich manchmal einfach treiben, lass dich manchmal, träum einfach mal ein bisschen, flieg mit den Engeln, dann geht's dir da und dort besser. Das nächste Stück, was auf dem Album kommt, das heißt Witch. Und da ist die Kernmessage, dass gewisse Präsidenten und gewisse, Machthaber von irgendwelchen Staaten, die müssen wahrscheinlich von der Hexe gebissen worden sein, sonst könnten sie so nicht sich bewegen. Flying with Angels, ein sehr, sehr ruhiges Musikstück mit einem sehr, sehr getragenen Bass, mit einer unglaublich schönen Räumlichkeit, mit einer fantastisch aufgenommenen Stimme von Susan Vega, die nach wie vor prägnant ist, aber so ein bisschen in Würde gealtert ist. Ein ganz, cool, ganz tolles Musikstück. Das ganze Album gefällt mir sehr, sehr gut, aber der Anspieltipp von mir wäre das Titelstück Flying with Angels.
Ich finde das furchtbar. Ich will dann immer direkt diese Stücke hören. Wenn die Leute die gut beschreiben, dann ist das ganz furchtbar. Willst du weitermachen?
Ja, gerne. Ich beziehe mich jetzt gerade von ein Stück aus dem Jahr 1974. Man ist klar, ich bin etwas älter als der Volker, deswegen habe ich das Recht.
Das ist unwesentlich, Roland.
Ein bisschen tiefer
in die Geschichte. Du hast gerade gewusst, wie das Flying with Angels heißt. Und
ja,
ich habe es vergessen. Also,
ja,
Punkt für dich.
Aber es ist schon nicht so, dass man auf solche Stücke manchmal wieder stößt durch Zufall. Und zwar habe ich in einem Newsletter, ich glaube im vierten war es, ausgeschrieben, das schwarze Album der Beatles.
Ja.
Und die Beatles-Fans werden natürlich sagen, wie das schwarze, es gibt von den Beatles das weiße Album von 1968. Ja. Ich habe dann meine Leser des Newsletters gefragt, wenn die Beatles sich im Jahre 1973 wieder zusammengetan hätten und ein Album herausgebracht hätten, welche Stücke wären denn dann darauf gewesen? Weil wir wissen ja, von 1970 bis 1973 haben alle vier Beatles wieder Musik gemacht, haben Alben herausgebracht, haben Stücke herausgebracht. Und welche Stücke wären denn auf diesem Album gewesen, wenn sie wieder zusammengekommen wären und diese Stücke alle unter den Beatles veröffentlicht hätten? Und da kamen dann natürlich dann ja alle möglichen Vorschläge da. Das war eine lange Liste. Ich habe es auch dann draufgeschrieben. Und vor allem ein Künstler, Paul McCartney, der wurde am meisten genannt. Mit weitem Abstand.
Okay.
Also weit vor Lennon. Und Harrison und George und Ringo Starr waren, also George Harrison und Ringo Starr waren ungefähr gleichmäßig bedacht. Aber ganz klar, die Beatles wurden damals eben getragen von Paul McCartney, also bei den Leuten in der Umfrage. Und dann habe ich mich natürlich dann mit Paul McCartney ein bisschen mehr beschäftigt nochmal und bin wieder auf ein Album gekommen von den Wings, wo er eben das Stück drauf hatte, Let Him In, lasst sie herein. Und dann kommt da schöne Textzeile. Open the door, let him in. Und dann begrüßt er die Leute, die da reinmarschieren. Es ist wirklich toll gemacht. Er singt zunächst mal sehr nah am Mikrofon, ohne Raum drumherum. Und dann plötzlich geht er weiter weg. Und dann plötzlich kommt der Raum hinzu. Und dann sagt er, open the door, let him in. Und plötzlich hört man, wie sich eine Tür öffnet. Und wie die Leute reinmarschieren. Da kommen eben die Trommeln und die Pfeifer, die von hinten reinlaufen. Die Leute laufen richtig auf einen zu. Es ist akustisch wunderbar gemacht. Ich glaube, das hat so noch nie einer gehört.
Okay.
Aber man braucht eine gute Anlage dazu. Und dann singt der Sister Susie, Brother John, Martin Luther, Phil and Don, Uncle Ernie, Hank the Gin, open the door and let him in.
Krass, cool.
Ja, jetzt, ja, wer bitte ist Sister Susie?
Das weiß ich nicht.
Ja, das haben wir dann recherchiert. Und zwar hat er damals Aufnahmen gemacht mit seiner Frau Linda. Die war eine Blondine.
Ja.
Und auf Jamaika werden alle europäischen aussehenden Blondinen als Susi bezeichnet. Als
Sister Susi.
Und damit war Sister Susi war seine Frau.
Ach, witzig.
Ja, das ist witzig. Denn Brother Michael kommt noch vor. Da haben wir gesagt, Brother Michael. Wer ist der Brother Michael? Ja, er hatte ja einen Bruder, den Michael. Und der hatte dann auch im Jahr 1967 eine Band. Die hieß Scaffold. Und die hatten einen Nummer 1 Hit in England.
Echt? Das,
ja.
Ach so, richtig. Die wirklich,
ja, und zwar Lily the Pink.
Da leck mich fett.
Ja. Ja, aber es kann natürlich auch sein, jetzt kommt natürlich auch die Möglichkeit auf Brother Michael. War das nicht Michael Jackson? Weil er hat ja später dann mit Michael Jackson dann ja Singles veröffentlicht, The Girl Is Mine oder Say, Say, Say. Und er hatte sehr viel auch geschrieben und gemacht mit Michael Jackson zusammen, der Paul McCartney. Auch
zu der Zeit
schon. Ja, auch mit Stevie Wonder und so weiter. Also deswegen könnte der Brother Michael Jackson sein oder so ein richtiger. Und dann natürlich kam dann Phil and Don, das waren die Everly Brothers, Phil und Don Everly. Von denen hat er sich eben sehr stark beeinflussen lassen in den 50er Jahren. Und der Brother John, das ist natürlich klar, Brother John, John Lennon, mit dem er eigentlich seine größten Erfolge hatte. Und dann noch der Uncle Ernie und Hank the Gin. Die Gin war seine Freundin Jane Asher in den 60er Jahren. Die hatte, bevor er die Linda Eastman geehelicht hatte, und da war er mit der Jane Asher zusammen. Und die Jane Asher, die wurde damals immer als Gin bezeichnet. Die war ein Fotomodel, hat auch Filme gemacht und hatte einen Bruder. Und der Bruder schlich sich immer so heimlich dazu zu Paul McCartney und Jane Asher, weil die durften ja damals, das war ja 60er Jahre, da durften die ja nicht allein sein im Zimmer. Und der Gordon Asher hat dann ein Lied von McCartney gehört, das er auf der Gitarre gespielt hat. Das hieß A World Without Love. Und dann hat der Paul McCartney gesagt, nee, also das will ich nicht. Das ist kein Beatles-Stück. Dann hat der Gordon Asher gesagt, dann gib's doch mir. Und tatsächlich, unter dem Namen Peter and Gordon, haben die das veröffentlicht und haben eine Nummer 1 gemacht in England. Krass. A World Without Love. Und so geht's dann weiter. Und diese ganzen Namen, die er da drin hat, da kann man jetzt philosophieren, ob das jetzt so Michael Jackson war oder sein eigener Bruder Michael oder Brother John. John Lennon war ja nicht sein Bruder. Und die Sister Susie war ja seine Frau eigentlich. Was hat er da alles untergebracht? Wen hat er da alles untergebracht? Und die laufen dann nacheinander rein in den Raum. Und dann sagt er, let him in immer. Also ist toll, deswegen das Stück ist wunderbar aufgenommen, ist eine Zeitdokumentation von damals und dieses von hinten reinmarschieren in den Raum nach vorne, das ist so enorm, wirklich beeindruckend auf einer guten Anlage und das war alles im Jahr 1974 bereits und ich glaube nicht, dass dieses Stück von den Wings viele Leute kennen.
Ich nicht.
Du wirst es kennen dann ich, als
Beispiel. Also man muss das nochmal sagen.
Es ist so spannend, das Ganze, wenn man das alles, diese Hintergründe beleuchtet und eben auch dieses Stück hört. Und deswegen, ich spiele es immer wieder mal. Ich habe es auch dieses Jahr auf der High-End gespielt.
Also man muss das immer mal wieder sagen, der Kerl hier ist ein Buch. Ne? Der Roland ist einfach ein Buch. Auch wenn ihr müsst euch vorstellen, vor dem Podcast auch, ne? Dann hatte ich so 15 gefühlt Fragen zur Physik und so. Heiliges. Gut, da hätten wir einfach mit draufhalten sollen, wäre schon erledigt gewesen. War sehr gut. Ich hab dabei Eda Zari, eine Jazzsängerin. Toca Incognita heißt das Album und davon direkt der erste Track, der ist mir durch meine Rune Radio Playlist gelaufen die Tage und der ist eine super aufgenommene Gitarre und dann kommt ein richtig vollmundiger Bass, sie singt, glaube auf Arabisch und das ist ein ganz tolles Stück. Das Stück heißt DJ Elesore. Es kommt alles, also alles, was wir hier genannt haben, kommt natürlich in die Shownotes, da könnt ihr es dann finden. Und in unsere Playlist, die da heißt Aus Liebe zur Musik, der HiFi-Podcast-Playlist zu finden auf Gebüß und Tidal. So, Leute, ich wünsche euch viel Erfolg mit EA und uns allen zusammen. Und außerdem, danke, dass ihr hier wart. War uns eine große Freude und gerne wieder.
Die Freude ist ganz unsererseits, oder?
Ganz klar, wir kommen gerne
wieder. Gerne wieder, wenn es was Neues gibt.
Danke.
Allen draußen viel Spaß beim Musik hören. Ciao, ciao.
Ciao, vielen Dank. Thank you.